Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. So, Episode 30 ist das hier und an Jubiläen oder so runden Geburtstagen, da neigt man ja dazu, irgendwie so Freudentänze aufzuführen oder ein Feuerwerk abzufackeln oder sich in irgendwelchen Superlativen zu ergehen. Ich habe mir heute Folgendes vorgenommen. Wir machen einfach eine stinknormale, solide, mittelmäßige Ausgabe. Vielleicht sogar leicht unterdurchschnittlich.
Das sollte unser Ziel sein.
Schauen wir mal. Ja? Seid ihr einverstanden?
Ja.
Leicht unterdurchschnittlich. Das kriegen wir hin. Aber
Betonung liegt auf mittelmäßig.
Auf mittelmäßig, okay. Aber liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das wird doch eine Herausforderung angesichts unserer Themen, die wir heute behandeln. Denn wir sprechen über Gold. Die Frage, kommt der Zinsschock? JP Morgans Pessimismus. Dann die Hörerfrage, warum soll man Geld überhaupt parken? Sehr smarte Hörerfrage, wie ich finde. Sebastian hat einen Hilferuf. Hilfe, uns gehen die Aktien aus. Das muss er uns nachher auf jeden Fall erklären. Dann hat Lars heißt er, einen Markt ausfindig gemacht, der tägliche Kaufsignale sendet. Und dann habe ich noch die Aktie von Adobe mitgebracht. Und das ist ja nicht nur unser Podcast, das ist ja eigentlich euer Format, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Euer Format ist das, ihr könnt euch beteiligen, sendet uns Hörerfragen, podcast@buy-the-dip.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Beteiligt euch rege. Hängt übrigens auch unten drin in den Shownotes. Und jetzt, bevor wir ins Thema Nummer 1 einsteigen, das Thema Gold, das hat Sebastian eigentlich auf die Agenda gesetzt, möchte ich noch einen kleinen Shoutout loswerden für einen richtig, richtig guten Newcomer-Podcast. Erichsen Geld und Gold heißt das Ding. Und da war ein gewisser, jetzt kommt's, Sebastian Hell zu Gast. Lars und Sebastian haben sich duelliert in der Ausgabe letzten Donnerstag, ja, und da ging es um das Battle Team Gold, also Kollege Hell, gegen Team Bitcoin, Kollege Erichsen, und ich habe reingehört, ich fand es richtig gut. Also 45 Minuten haben sich die beiden da verbal duelliert, richtig starkes Ding, also ist ein echter Tipp, hängt auch unten drin in den Shownotes die Folge, also hört erstmal unsere Episode 30 hier und dann direkt rüber zu Lars Podcast, richtig starke Ausgabe, Männer, habt ihr gut gemacht. Und jetzt würde ich sagen, hey, Gold, das Beste kommt noch, das ist die These von Sebastian, Lars, siehst du das ähnlich?
Ja, ich lasse Sebastian gleich das Wort, wie das übrigens auch, das traut mir ja keiner zu, in den 45 Minuten hin und wieder durchaus forciert angegangen bin, auch Sebastian zu Wort zu kommen zu lassen, heißt das so, irgendwie so in die Richtung. Also das muss ich nochmal ganz kurz hier aufräumen. Was vor allen Dingen cool war, ist, dass Sebastian vorher nochmal seinen Goldanteil hochgefahren hat, damit das Ganze auch noch ein bisschen mehr pushy hat, so richtig in den unvernünftigen Bereich hinein, wo du in jedem Ratgeber hörst, ja, mach doch mal 5 oder 7%, Warren Buffett hält dich dann schon für verrückt und Sebastian sagt, ja, 20%. Und jetzt sitzt er hier nach einer Woche und sagt, was wollt ihr denn? Also, ja, war wirklich sehr unterhaltsam und insofern, wenn ihr Lust habt, dann hört da mal rein und schreibt uns vor allen Dingen auch, ob euch das Format gefallen hat, denn Sebastian und ich haben noch viel mehr Themen, wo wir nicht einer Meinung sind. Die können wir sauber abarbeiten und versuchen auch, so gut es geht, dann Mittelmaß zu umschiffen. Ich freue mich schon auf die nächste Runde.
Ich mich auch. Timo, dann starte ich gleich mal mit dem ersten Goldthema, oder? Und nehme deine Überleitung an.
Unbedingt.
Ja, ich hatte mal das Thema reingebracht, Gold, das Beste kommt noch. Und das, ich gebe mal einen Zeitstempel mit. Wir nehmen hier am Freitagmittag auf und der Goldpreis kratzt so knapp am neuen Allzeithoch. Oder besser gesagt, er hat neue Allzeithochs über Nacht erreicht. Und er kratzt gerade so knapp an der 2.400-Dollar-Marke. Und da das Interessante, dass Gold eine Stärke an den Tag legt, und das hatte ich auch bei Lars im Podcast gesagt, dass ich ja seit 2003 investiert bin, da habe ich meinen ersten Krügerrand gekauft, eine Stärke, wie ich sie in den letzten 20 Jahren nie gesehen habe. Also wir haben, diese Woche hatten wir wieder Inflationsdaten aus den USA. Der Markt ist mal kurzzeitig ein bisschen abgesackt. Alle haben sich Sorgen gemacht, kommen die Zinssenkungen. Jetzt sind es nur noch 2, eher 1,5 Zinssenkungen. Das heißt, vielleicht kommt sogar nur eine Zinssenkung. eigentlich Gift für den Goldpreis und Gold steigt auf neue Allzeithochs, hat das komplett unbeeindruckt liegen lassen. Dann haben wir die Zentralbanken, gerade aus den Schwellenländern, allen voran China und andere, kaufen etwas weniger als letztes Jahr, ja, aber auf deutlich höheren Niveaus. Das heißt, die Käufer des letzten Jahres haben sich von den Höchstständen bei Gold null abschrecken lassen. Und das wirklich Spannendste, warum ich auch die These jetzt mal aufstelle, das Beste kommt noch. Wenn man mal auf die ETF-Zuflüsse schaut, und das habe ich gestern mal getan, dann zeigt sich da, dass die Gold-ETFs, zumindest in den USA auch die großen Produkte, Geld verlieren oder besser gesagt Gold verlieren, weil Leute einfach Anteilsscheine zurückgeben und tendenziell rausgehen aus diesen Produkten. Das heißt, frühere Rallyes wurden immer durch ETF-Zuflüsse getrieben. Jetzt steigt der Goldpreis wie verrückt und die Investoren sind noch gar nicht dabei. Also was mag da erst kommen, wenn jetzt die Leute aufwachen und sagen, Gold läuft uns langsam davon, wir müssen da reingehen aufgrund von geopolitischen Risiken, wir müssen da vielleicht reingehen, weil wir in eine Zeit kommen, wo die Inflationsraten dauerhaft höher sein werden als früher. Also deswegen, es wird auf jeden Fall eine Korrektur geben, das möchte ich gar nicht absprechen. Aber Gold ist unglaublich stark und ich bin mir sicher, da geht noch einiges mehr dieses und nächstes Jahr. Was haltet ihr davon?
Beide Dip. Also wer jetzt noch nicht drin ist, und ich nehme jetzt mal die Position eines aktiven Anlegers an, für alle anderen ist ja nicht so interessant, die freuen sich dann vielleicht, dass ihre physischen Bestände im Wert steigen. Ich glaube, das aktuelle Niveau ist, ohne damit jetzt, man muss wirklich sagen, ist sehr stark. Wir kommen ja gleich noch auf den potenziellen Zinsschock, dass sich in diesem Umfeld jetzt Gold gerade so gut entwickelt und auch die Goldaktien, wir haben über die Underperformance hier ja gesprochen, so stark nachziehen, übrigens Silberaktien auch, teilweise über 50% innerhalb weniger Wochen. Das ist schon bemerkenswert. Und fasse mich hier kurz. Ich habe am Donnerstag genug gegen Gold gesagt, aber eigentlich auch gar nicht so viel. Aber beide Tipp, also die, ich weiß nicht, ich finde das Niveau plus 30, 40 Dollar ist durchaus geeignet, um mal eine kleine Korrektur einzuleiten. Aber die würde ich dann auch wieder so spekulativ kaufen. Ob man das per Aktie, Zertifikat oder ETF macht, das hängt ein bisschen ab von der Risikoneigung. Das sieht gut aus. Das zweifellos, auch technisch.
Also ich denke, Sebastian, bei 20% Portfolio-Allokation, da wäre es schon angebracht, wenn man so halbwegs buddhisch ist zumindest. Ne? Also, ja, aber ist halt die Frage, ob das nur ein Zweckoptimismus ist. Sollte man vielleicht so halbwegs buddhisch sein, ja genau. Ich freue mich auf jeden Fall für dich und für mich auch, weil Silber im Gefolge ja auch ganz gut mitmarschiert ist, jetzt zumindest zuletzt gut angesprungen. Ich würde übrigens Lars Ratschlag beherzigen bei The Dip. Ich würde mir, also wenn ich jetzt ein Traumszenario hätte, dann würde ich so sagen, hey, nochmal auf 2150, maximal 2100 Dollar runter und dort dann auch eine Position aufbauen. Und das fände ich gut. Also insofern, ich beherzige eure beiden Ratschläge. Also quasi the long run von Sebastian und the short one von Lars.
Jetzt wird's dangerous. Jetzt wird's richtig dangerous. Drei Köpfe, eine Meinung.
The long one dangerous. Von Sebastian und the short one von Lars. Das ist jetzt aber auch so ein bisschen Altherrenhumor. Ne?
Mit Gold kannst du nichts falsch machen.
So war es nicht gemeint.
So ein klares Fazit haben wir ja selten gehabt. Das. Hoffentlich geht das gut.
Schnell rüber zum Zinsschock, oder?
Aber ja, es sieht gut aus. Meine Güte, was soll man da machen? Aber eins ist auch klar. Nochmal irgendwas, was man in den Wein reingießen kann. Der Ausbruch darf zumindest aus Sicht eines technischen Analysten, aber auf keinen Fall zurückgenommen werden. Also am Ende des Tages die Strecke bis 1980 US-Dollar, das ist jetzt dann auch, wo sind wir, fast 20%. Insofern steht das vielleicht nicht unmittelbar vor der Tür, aber die Tür darf auch nicht geöffnet werden. Also diesen Ausbruch darf Gold nicht mehr zurücknehmen. Ansonsten ist auch der Letzte, der sagt, das kann ja auch mal eine schöne Edelmetallspekulation werden, sagt, das ist einfach zu viel Enttäuschung im Verlaufe vieler Jahre. Aber bis auf diese wirklich an den Haaren herbeigezogene Situation, wir werden uns sicherlich darum kümmern, wenn es soweit ist. Aber ansonsten sehe ich da wirklich wenig bärische Argumente.
Habt ihr denn Erklärungsansätze dafür, dass die Ausbrüche jetzt in den letzten Jahren, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, der fünfte, dass die vorherigen alle vier nicht geklappt haben? dass die alle irgendwie wieder zurückgenommen worden sind und dass das dann wieder in so einer Seitwärtsphase gemündet ist. Habt ihr dafür eine valide Erklärung?
Wir sind in einer komplett neuen geopolitischen Situation, meiner Meinung nach. Also du siehst, wie sich die USA langsam zurückziehen, wie wir so in eine multipolare Welt reinkommen. Aber du siehst auch vor allem natürlich die westlichen Sanktionen gegen die russische Zentralbank, also vor allem die Devisenreserven, die da eingefroren wurden. Und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum Länder, also Schwellenländer, verstärkt diversifizieren, weg vom Dollar, weg von der Erhebung amerikanischen Rechts im Ausland, wo ja viele drüber streiten, ob da überhaupt Zuständigkeiten sind, hin zu Gold, was so gesehen keinem gehört, außer dem, der es besitzt. Und das ist meiner Meinung nach ein heftiger Trend, der da momentan vor sich geht. Und soweit denke ich auch, dass die Chinesen auch in Gold, also die Privatanleger, verstärkt investieren, weil du eben am Immobilienmarkt Probleme hast bei Aktien. Also da siehst du auch aktuell so Auswüchse, dass da die chinesischen Privatanleger und auch die entstehenden Mittelschichten in den Schwellenländern investieren. Aber Haupttreiber meiner Meinung nach für diese Stärke bei Gold, das sind die Käufe der Zentralbanken aus den Schwellenländern.
Ja, ja.
Und die sind gemessen an den Beständen der westlichen Banken noch, haben die noch viel Aufholpotenzial. Aber das ist für mich so der Haupttreiber.
Ja, ja, also für die Stärke, ich verstehe ich, aber halt, warum die Ausbrüche sozusagen nicht geklappt haben zuletzt in den, also da waren ja in den letzten 2 Jahren, insgesamt glaube ich 4 Stück, 2,5 Jahren wahrscheinlich, und die wurden alle wieder zurückgenommen, weil das, was du sagst, Sebastian, das hätte ja eigentlich für die These sprechen müssen, also marschiert jetzt durch.
Ist aber, muss man sagen, diese Ausbrüche, also die Antwort, die am häufigsten sicherlich genannt wird, sagen wir mal, am hochfrequentesten genannt wird unter Videos, ist ja, wer nicht weiß, dass der Goldmarkt manipuliert ist, der hat nicht aufgepasst. Schöne Grüße an Theodore Butler, wobei es geht bei ihm immer um Silber, aber das ist schon ein anderes Umfeld. Wir haben ja uns, eigentlich hat Gold den Ausbruchsversuch mehrfach gestartet in einer Phase, wo das, wenn wir auf die Zinspolitik schauen, gar nicht hätte stattfinden dürfen. Also Gold ist relativ durch diese Phase der Zinserhöhung die ganze Zeit stark gewesen. Die meisten interessieren sich aber nicht für relative Stärke. Also wenn du zum Beispiel Gold in Relation gesehen hättest zu den Bondmärkten, dann muss man sagen, hat sich Gold sehr gut gehalten. Also wenn du Gold long gewesen wärst und Anleihen short, dann hätte das durchaus funktioniert. Nur die meisten Privatanleger gehen natürlich nicht mit einer relative Stärke ran, sondern wollen absolute Stärke und absolute Rendite in ihrem Portfolio. Und auch jetzt ist unter der Betrachtungsweise Gold wieder sehr stark, weil eben die Zinssenkungen, kommen wir gleich noch drauf, vielleicht sogar Zinserhöhungen im Raum stehen, auch wenn das ein Außenseiter-Szenario ist. Und das ist nicht das Umfeld, wo Gold eigentlich steigt. Deswegen glaube ich auch, es sind andere Faktoren. Es ist vermutlich nicht die Geldpolitik. Wir haben in vielen, nicht nur in der Türkei, wir haben in vielen Schwellenländern wirklich ein echtes Inflationsproblem. Und es kauft nicht jeder Bitcoin, da sind wir uns einig. Und von daher ist, glaube ich, in momentan Gold tatsächlich auch so ein Hort der Sicherheit, der Stabilität. Und so riesengroß ist der Markt dann auch nicht. Und von daher ist das schon bemerkenswert.
Aber lass uns das mal direkt aufgreifen und ins nächste Thema reingehen. Wäre das nicht ziemlich bärisch für Gold, wenn so ein Zinsschock, ein Außenseiter-Szenario käme, dass halt die Zinsen doch wieder eher nach oben wandern als nach unten?
Sorry für die kurze Unterbrechung. Sebastian hier. Erstmal großen Dank an euch, dass ihr euch unseren Podcast anhört. Und für all diejenigen, die es noch nicht getan haben, lasst bitte auf den Plattformen ein Abo da. Dadurch könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen und dabei helfen, dass noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden und von den vielfältigen Meinungen, die wir präsentieren, profitieren können. Das war es dann auch schon von mir. Over and out.
Ja, also da sind wir vielleicht beim potenziellen Zinsschock. Ich habe das Thema mitgebracht, weil es seit der letzten Woche eine immerhin 25-prozentige Chance gibt, also diese Fed Fund Probability Distribution für den April 25, immerhin eine 25-prozentige Chance, dass bis dahin die Fed die Zinsen erhöhen wird. Und da ist es eher unwahrscheinlich, dass sie diese Zinsen überhaupt vorher senkt. Und 40% ist die Wahrscheinlichkeit higher for longer, das heißt also, es wird weniger Zinssenkung geben. Ja, und die Mehrheit ist dementsprechend immer noch, es kommen die Zinssenkungen, sie kommen nur später. Und von daher stelle ich die Frage, ob Gold davon überhaupt noch wirklich so tangiert wird. Man muss ja sagen, in den letzten 2 Jahren, was ich bemerkenswert finde, ist, dass wir der Zins als reines Steuerungsinstrument ist vielleicht gar nicht mehr so geeignet, wie das in früheren Jahren der Fall war. Wir haben fast 2 Dekaden der Nullzinsen erlebt und gleichzeitig hatten wir in der Eurozone Deflation. Ja, Mario Draghi hat in jeder Sitzung gesagt, whatever it takes, ich hole die Inflation zurück. Und wir hatten Negativzinsen. Und gleichzeitig haben wir jetzt den schnellsten Zinsanstieg in der Geschichte gesehen und die Zinsen sind immer noch hoch. Und was macht der Aktienmarkt? Was macht der Arbeitsmarkt? Läuft alles. Also Geldpolitik ist eben nicht nur Zinspolitik. Von daher, um noch kurz das eine Thema zu beenden, muss nicht sein, dass Gold dann in so einem Szenario unter Druck gerät. Es sind offensichtlich andere Dinge, auf die der Markt in diesem Zusammenhang achtet. Und um den Zinsschock, und dann würde mich eure Einschätzung interessieren, ganz ehrlich, ich würde da keine Fazit ziehen wollen, zumindest nicht mit 2 Unterstrichen. Das ist so dynamisch derzeit. Niemand hat je vorhergesehen, dass die Inflation so schnell steigen würde. Dann sagt jeder, wir bekommen auf jeden Fall eine Rezession. Die ist auch nicht gekommen, obwohl wir fast 2 Jahre inverse Zinskurve haben. Also was das angeht, sind Aussagen, na sagen wir mal, mit höchster Vorsicht zu genießen. Wir können natürlich spekulieren, wohin sich das entwickeln wird. Aber kennen wir die Rohstoffpreise in 6 Monaten? Und wenn die Rohstoffpreise sich so entwickeln wie in den letzten 3 Wochen, dann werden wir nicht 4 Zinssenkungen sehen. Weil das einfach inflationär, reflationär ist. Aber das Schlimme ist ja, oder das Schöne, das muss dein Investment nicht unbedingt tangieren. Wir sprechen hier seit Monaten potenziell über Rohstoffe, wir sprechen über Bitcoin, wir sprechen über Gold und alles ist einigermaßen gut gelaufen.
Richtig. Also du sprichst den richtigen Punkt an, Lars. Und zwar genau legst du den Finger in die Wunde, dass der Zins eigentlich meiner Meinung nach bis zur großen Finanzkrise war das große Barometer des Marktes. Und dann haben die Notenbanken angefangen, mit ihren eigenen zusätzlichen Werkzeugen einzugreifen. Das heißt, man hat den Zins erhöht oder gesenkt, aber über die Bilanz die Geldmenge gesteuert, in den USA über die Repo-Geschäfte die Geldmenge gesteuert. Die Staaten wurden in Corona aktiver, haben über die Fiskalpolitik gesteuert. Also wenn man mal in den USA schaut, was die Fed durch die Bilanzverkleinerung und Zinssenkungen rausgenommen hat, was aber wiederum das amerikanische Finanzministerium und die Fiskalpolitik reingegeben haben, dann ist das mehr Liquidität, die reinkam, als rausgenommen wurde. Und deswegen muss man eigentlich das globale oder das ganze Bild sehen und kann sich nicht mehr so auf den Zins fokussieren. Und vor allem, es gibt zwar momentan auch Industrie- oder Inflationstreiber. Das ist ganz klar, die kommen eher so aus dem Dienstleistungssektor heraus. Aber die Frage ist natürlich auch wieder im Punkt der Zinserhöhungen, wenn die Zinsen so lange oben sind, was bedeutet das für die Wirtschaft und für die Schuldentragfähigkeit vieler Länder? Also wir sind ja da aktuell in einer hochspannenden Situation und ich sage auch noch, wichtig ist für den Zins die Begründung, warum er oben bleibt. Das heißt, bleibt der Zinssatz in den USA oben, weil die Wirtschaft heiß läuft? Es gibt jetzt dieses neue Bonmot des sogenannten Hot Landing. Das heißt, die Wirtschaft läuft wie verrückt weiter. Die Fed of Atlanta hat erst ein Wachstum von 2,4% fürs 2. Quartal prognostiziert. Also die amerikanische Wirtschaft läuft richtig gut. Der Arbeitsmarkt ist gut. Und solange da diese Sachen gut laufen und deswegen die Inflation ein bisschen höher ist, wird das akzeptiert, weil unterm Strich man sagt, naja, es kommt schon genug Geld rein und der Wirtschaft geht's gut, was stört uns der Zinssatz? Oder wird der Zins erhöht, weil die Wirtschaft lahmt und weil die Rohstoffpreise Druck reingeben und dann eben die Wirtschaft abflacht? Und das wäre dann ein Szenario, wo es wirklich kritisch wird. Aber momentan sind wir in der Situation, wo die Marktteilnehmer sagen, okay, kommt mal eine negative oder leicht negative inflationäre Überraschung. Ich meine, man muss ja auch sehen, wir reden von einem 0,1 Prozentpunkt, der die Inflation in der amerikanischen Volkswirtschaft misst. Also das, ich weiß jetzt auch nicht, ob man so genau irgendwas hier rausdestillieren kann, aber wir sehen schon seit den letzten 3 Veröffentlichungen, die Inflation in den USA geht etwas nach oben, aber sie geht nach oben, weil es der Wirtschaft gut geht. Im Gegensatz zu Europa, wo die EZB richtig Druck hat und wirklich Geld reingeben muss, weil die auch viel stringenter war als die Fed. Das muss man auch mal rausstellen. Also von daher, der Zinsschock meiner Meinung nach in den USA kommt dann, wenn sich zeigt, dass die Wirtschaft einfach abschmiert und die Zinsen trotzdem oben bleiben müssen, weil man eben die Inflation bekämpfen muss, die vielleicht wieder auf 5, 6, 7% gestiegen ist.
Ja, ich finde die Fragestellung aber wirklich hochspannend. Also warum musste man wirklich in den 10er-Jahren quasi ein riesiges Experiment machen, monetär, Null- und Negativzinsen, Aufkaufprogramme und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das nur damit zusammenhängt, dass wir Makrofaktoren haben, die sowieso darauf hindeuten, dass insbesondere die Industrieländer-Volkswirtschaften insgesamt schon in einer unguten Gemengelage sind. Also Demografie, Überalterung, dann halt die Heterogenität in der Eurozone. Ich meine, für uns war das ein Segen hier in Deutschland. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir diskutieren immer über die Tage-2-Salden und das ist möglicherweise ja auch eine berechtigte Sichtweise zu sagen, ey, das ist ja alles nur auf Kredit gekauft, unser Wohlstand. Aber de facto war der Euro für uns aufgrund dieser Geldmengenausweitung viel zu schwach, aber wir mussten das Ganze sozusagen mittragen und auch das Zinsniveau war viel zu niedrig für uns, aber wir mussten das Ganze mittragen, weil andere Länder, Portugal, Spanien, Italien, das eben nicht verkraftet hätten sonst, also in einem anderweitig zu agieren. Also insofern ist man da vielleicht auch, also zumindest bei der Frage der Zinssätze, auch ganz schnell dann bei wieder, ist das überhaupt ein perfekter Währungsraum? Und da würde ich zumindest ein ganz großes Fragezeichen dran machen, ohne dass ich jetzt irgendwie ein großer Euro-Gegner oder sowas bin. Ich blicke da ziemlich leidenschaftslos drauf. Aber warum das also auch Japan seit den 90ern, also seit ungefähr 30 Jahren, auch in so einem ähnlichen Modell drin. Die Amerikaner haben es immer versucht, nach der Finanzkrise so ein bisschen, also moderat wieder in so ein normales Zinsumfeld zu kommen. Ich glaube, 2018 war das erste Mal der Fall, wo sie die Zinsen dann auch minimal angehoben haben. Oder war es sogar 2016? Ich glaube, 2016 haben sie sogar schon angefangen, dass sie die Nullzinspolitik aufgehoben haben.
2018 war das Taper Tantrum, hieß das damals. Weißt du, dieser Wutanfall, wenn du dich noch erinnerst, der Märkte.
Und sofort hat der Nasdaq 100 einen richtigen Schwächeanfall im dritten oder Anfang vierten Quartal bekommen. Also das hat man auch sofort gemerkt. Und ja, also total spannende Fragestellung. Ich glaube aber trotzdem, dass Sebastian recht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir haben so viele Anleihen, insbesondere auch im Corporate-Bereich in den USA, zum Teil Non-Investment-Grade, die refinanziert werden müssen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein realistisches Szenario ist, dass die Zinsen nicht sinken. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ja, das Inflationsniveau.
Das ist auch mein Fazit. Mhm. Also die 25% Wahrscheinlichkeit darf man vielleicht im Hinterkopf behalten. Aber die gerade in diesem Jahr und ob man jetzt die Notenbank als eine unabhängige Institution betrachten möchte oder nicht, die Diskussion können wir separat
Kommt
führen.
Auf deine Blase
aber
an,
das
in der du wohnst.
Ja, ja. Also das Finanzministerium ist es nicht. Und in diesem Jahr, in diesem dem Wahljahr, wird es sicherlich so wenig wie möglich negative Überraschungen geben. Eher einigt man sich darauf, dass, naja, bei einer Inflation über 3%, so richtig stört es ja auch keinen. Und wenn wir über Anleger sprechen, stört es auch keinen. Es stört halt all diejenigen, die nicht anlegen können. Ja. Die von uns oft angesprochene Schere zwischen denjenigen, die sich gegen Inflation wehren können und denjenigen, die es nicht können, die wird natürlich noch größer. Aber hey, wenn die Wirtschaft läuft, das war schon immer für einen Präsidenten gut. Von daher, ich glaube, das ist für dieses Jahr so wenig wie möglich negative Überraschung. Und wenn alles ein bisschen heiß läuft, we care later.
Ja, und deswegen, also dieses Thema knüpft auch nahtlos an das Thema Nummer 3, was ich mitgebracht habe, Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, nach Marktkapitalisierung die größte Bank der Welt. Und Jamie Dimon ist eigentlich eine lebende Legende, also der Typ hat schon JP Morgan gesteuert. Zu Zeiten der Finanzkrise ist er der längste amtierende CEO, nicht nur in den USA, sondern ich glaube, überhaupt weltweit, also zumindest bei den Banken. Und der hat in dieser Woche wieder, oder beziehungsweise je nachdem, wann ihr es hört, in der letzten Woche einen Brief an die Aktionäre geschrieben, ziemlich martialische Sprache zum Teil benutzt. Amerika wird angegriffen, hat er geschrieben. Es bestehen die schlimmsten Risiken seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine weiche Landung der Wirtschaft sei unwahrscheinlicher, als es der Markt momentan preist, also der Aktienmarkt. Und er hat auch von diesem Szenario Zinsschock geredet. Also er hat nicht die Vokabel gebraucht, sondern er hat davon gesprochen, dass möglicherweise die Zinsen in den USA auch, dass es dann Rebound geben kann, also auf, dass die auf 8% gehen könnten. Also die sind momentan in der Spanne 5 bis 5,25. Also nur, um das nochmal einzuordnen. Und ganz kurz dazu noch, der Chefanlagestratege von JP Morgan, der ist eigentlich auch seit 2 Jahren schon relativ bärisch unterwegs. In diesem Jahr, vor ein paar Wochen auch schon ausgegeben, dass er eigentlich eher sieht, dass der S&P 500 Ende des Jahres mal 20% tiefer steht. Und ja, insofern ist die Frage, hey, vergaloppieren die sich? Ist das jetzt so eine Art Pfadabhängigkeit, weil sie schon in den letzten Jahren tendenziell eher pessimistisch und bärisch unterwegs waren und jetzt aus diesem Szenario nicht mehr rauskommen, weil dann irgendwie zu sagen, jetzt kurz knapp unter Rekordniveau, die letzten 2 Jahre lagen wir doch falsch. Das ist ja auch ein bisschen schwer. Also wie seht ihr das?
Du bringst dann...
Oder haben die eine valide Außenseiterposition?
Guten Punkt rein. Also ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Ich meine, bei Jamie Dimon, du kannst es einfach erklären. Ich kenne ihn nicht, aber man könnte sagen, vielleicht ist er ein negativer Mensch und sieht das Glas eher halb leer. Also vielleicht wäre das einfach so eine ganz einfache, naheliegende Erklärung. Aber wenn man mal weitergeht, natürlich will ich jetzt unbedingt nicht Jamie Dimon reinnehmen, weil er hat genug mediale Fläche. Aber so die Analysten, ist natürlich klar, dass du mit etwas extremeren Szenarien eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommst als mit irgendwas Positiven. Also das siehst du ja auch auf YouTube oder so, wenn ich hatte Immobilienvideos gemacht beispielsweise, wo die EU möglicherweise wieder oder zumindest Dinge beschreibt oder machen will im Immobilienmarkt, die laufen natürlich besser mit einem negativen Titel. Dann machst du ein positives Video, weil ich da eine Balance drin haben will in meinem Kanal, einfach auch nicht nur negativ, sondern positiv, dann guck das vielleicht ein Fünftel noch an. Also das hast du natürlich bei Analystenprognosen, wenn du mit was Krasserem kommst oder Goldkursziel 1000, hast du eine andere Aufmerksamkeit. Aber was eigentlich so die Quintessenz ist, zu dem Schluss, zu dem ich kam, auch bei Jamie Dimon, ist, dass die meisten Banken, auch in den USA, wenn du mal anguckst, nicht annähernd so profitabel sind wie JP Morgan. Das heißt, JP Morgan kann sich vielleicht leisten, hier eine etwas negativere, auch vielleicht, wir werden es erstmal rückblickend später sehen, sogar eine realistischere Weltsicht zu haben. Also vielleicht kriegen wir ja einen Zinsschock, vielleicht explodiert die Inflation nochmal, weil JP Morgan aufgrund der Größe so gigantisch ist, dass sie locker andere Banken aufkaufen können oder auch einen Sturm überstehen. Während, wenn du natürlich Vorstand bist, einer nicht so profitablen Bank und dann den Leuten erzählst von irgendwas Krassem, was passieren könnte, dann kommen natürlich in Anführungsstrichen die doofen Fragen, dass jemand sagt, na, habt ihr da mal einen Stresstest gemacht? Was ist denn, wenn die Inflation auf 8% geht? Was ist denn, wenn der Zins ansteigt? Überlebt ihr das oder macht ihr die Füße hoch wie die Silicon Valley Bank? Also von daher kann ich mir denken, dass einfach Jamie Dimon da auch eine andere Freiheit hat zu sprechen, weil er einfach so eine extrem kapitalstarke Bank ist und weil der Markt, du hast es gesagt, Timo, ihm seit über 15 Jahren einfach vertraut, dass er es hinkriegt.
Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren einen deutlich volatileren Markt sehen. Das heißt also, ich rechne damit, dass diese Dekade noch von mehreren inflationären Phasen auch geprägt ist und die steckt der Aktienmarkt nicht alle so weg. Ich glaube schon, dass die Konstellation 2024, vielleicht auch noch 2025 beinahe ideal ist. Aber der Markt wird nicht auf Dauer sagen, naja, wenn die Notenbank sagt, wir wollen der Wirtschaft nicht schaden, dann wird schon die nächste Dekade sich so entwickeln wie die letzte. Man muss nicht aus Aktien deshalb aussteigen, aber man muss mehr Volatilität aushalten. Das glaube ich. Das heißt also, wenn er diese Aussage, ich weiß, sie ist kurzfristiger gemeint, aber mit Sicht auf die nächsten Jahre kann ich mir auch ziemlich viel vorstellen und eine sehr viel aktivere Notenbankpolitik mal auf jeden Fall. Aber Jamie Dimon, was hat er zu verlieren? Die Kunden von JP Morgan, die sprechen in der Regel ja nicht, die rufen ja nicht bei Jamie Dimon an und sagen, soll ich jetzt hier diese ETFs oder diese Fonds kaufen? Der Markt steigt. Die Leute wollen investiert sein. Die Produkte von JP Morgan werden gekauft. Als Investmentbanker sind sie sowieso unterwegs. Da spielt die Richtung letztlich keine große Rolle. Und mit welchem Statement hast du weniger zu verlieren? Als einer, der sagt, naja gut, wir sind die größte Bank. Schau dir unsere Aktie an. Sie entwickelt sich mit dem Markt. Super, darum geht's doch am Ende des Tages. In Summe, ich muss doch aber auch mal Vorsicht walten lassen. Auf der anderen Seite, wenn es so kommt, wie er sagt, ja, dann baust du auf dein Denkmal nur noch eine weitere Stufe drauf und bist noch unerreichbarer. Also ich finde es taktisch. Und er ist der CEO von JP Morgan und wird insofern das Beste für die Bank rausholen wollen. Und wenn sein eigener Ruf darunter dabei scheint, ist es auch gut. Ich finde es taktisch relativ schlau, jetzt zu sagen, ja, alles schön und gut, Freunde, aber Vorsicht, das hält nicht ewig an. Das ist nicht geeignet, um ein interessantes Buch zu schreiben, aber in so einem Aktionärsbrief finde ich das nicht verkehrt. Also einfach eine taktische Position, die er da einnimmt. Und ich würde es weniger als Market Call einordnen.
Aber die haben ja auch Kunden. Und wenn die jetzt wirklich auf den Kolanovic gehört hätten, jetzt die letzten zwei Jahre, wären sie unterinvestiert gewesen und hätten einen Großteil möglicherweise der Rallye verpasst, der Performance.
Aber Chefvolkswirt,
das kann ja jetzt auch nicht im Sinne von JP Morgan sein.
Wenn du auf Chefvolkswirt Herrn Sinn gehört hättest, ja, hättest du überhaupt nichts am Aktienmarkt verdient, weil du vor Angst gar nicht erst investiert hättest. Hans-Werner Sinn, oder weil du hättest schon vor 15 Jahren Angst gehabt vor Inflation. Chefvolkswirte sind dafür da.
Aber der arbeitet nicht für eine Bank und arbeitet und hat Kunden.
Ja, oder dann nimm halt einen Chefvolkswirt.
Der Kolanovic hat ja, der ist ja Chefanlagestrategie.
Ja, genau, aber am Ende des Tages, mit wem bist du dann im Gespräch? Und das sind am Ende Fondsmanager. Die allermeisten sprechen ja, muss man fairerweise sagen, auch nicht immer direkt mit dem Fondsmanager. Ich glaube nicht, dass die Leute deswegen weniger Produkte von JP Morgan kaufen, weil der CEO und der Chefstratege gesagt haben, oh, die Märkte. So, ich müsste jetzt schätzen, aber ich schätze, 80% aller Produkte von JP Morgan sind auch passive Produkte oder bilden einen Index nach. Es kann sein, dass die Hedgefonds hat, glaube ich, JP Morgan überhaupt gar nicht mehr. In dem Business sind sie gar nicht mehr aktiv. Das heißt, deren Produkte laufen einfach aufgrund der Marktstimmung mit. Und das schadet ihnen also in dem Sinne nicht. Das wäre was anderes, als wenn sich jetzt ein Hedgefonds positionieren würde. Also wenn jetzt Bill Ackman sagt, ich gehe total short oder sonst irgendwie, dann wäre es sicherlich nachteilig, weil er auch unmittelbar für die Aktionen verantwortlich ist. Aber ich denke mal, Jamie Dimon, was wird er machen? Er wird sich halt monatlich seinen Kontoauszug holen, nach Hause gehen und sagen, ja, das war geil wieder.
Also, ja, ich bin immer noch Milliardär, passt.
And still.
Ja. Na gut, also dann verbuchen wir das alles in die Rubrik nicht so ernst nehmen, ein bisschen Spaß muss sein und gehen direkt rüber zur Hörerfrage und da übergebe ich wie immer traditionellerweise an dich, Sebastian.
Danke, Timo. Ja, wir haben eine sehr gute Hörerfrage und zwar von der Julia. Wir haben ja relativ wenige Fragen sonst von Frauen, deswegen gerne mehr schicken. Die fand ich auch sehr, sehr durchdacht. Ich lese mal ein paar Sätze vor, dass alles verstehen. Die Julia schreibt, eigentlich gilt für mich als Privatanlegerin, Time in the Market beats Timing the Market. Bedeutet, alles, was ich monatlich an Sparrate zur Seite lege, investiere ich sofort per Sparplan in meinen weltweit gestreuten ETF. Trotzdem juckt es mich immer wieder in den Fingern, eine Cash-Reserve aufzubauen, um in schlechten Zeiten buy the dip zu betreiben. Und die Frage ist natürlich jetzt, weil das ist natürlich eine wunderbare Widersprüchlichkeit zu sagen, wenn ich mir eine Cash-Reserve aufbaue, bin ich ja nicht im Markt drin. Und wenn ich nicht im Markt drin bin, dann habe ich natürlich auch keine Rendite auf diese Cash-Reserve. Und da muss ich sagen, ich persönlich bin trotzdem großer Fan einer Cash-Reserve, allerdings im überschaubaren Bereich. Das heißt, ich nehme jetzt mal das langfristige Dividendendepot, ist eh sowieso voll investiert, im ETF-Depot, im größeren, da habe ich eine Cash-Reserve, die ist bis zu 8%. Das heißt, da habe ich amerikanische Staatsanleihen drin, da habe ich chinesische Staatsanleihen mit drin. Einfach aufgrund dieser Spaltung der Welt. Und die verzinsen sich sehr, sehr gut. Und der Hintergrund dessen ist allerdings, dass ich diese Reserve verzinsen lasse, aber im Fall der Fälle komplett auflösen kann oder zu teilen, je nachdem, und nachkaufe. Und ich kann auch mal ein konkretes Beispiel nennen, beispielsweise so März 2020 Corona-Crash. Also dafür sehe ich eine Cash-Reserve nicht, wenn wie diese Woche mal der Nasdaq 1,5% fällt und alle denken, das ist jetzt irgendwie ein Volatilitätsanstieg, die seit 3 Jahren dabei waren. Also Märkte können heftig crashen. Das haben wir während Corona gesehen mit teilweise 30%. Und das wäre für mich der Punkt, wo ich dann sage, okay, durch die Verzinsung in Staatsanleihen habe ich natürlich gewisse Opportunitätskosten, weil ich nicht im Gesamtmarkt bin. Aber wenn ich dann in so einem Crash an meine guten ETFs rankomme, ein Drittel billiger oder auch die Hälfte billiger, dann habe ich eben genug Pulver übrig, um da nochmal richtig reinzugehen. Und das hat sich auch in den letzten Jahren für mich immer wieder ausgezahlt. Aber so eine Cash-Reserve ist wirklich nur dafür da, in einer absoluten Extremsituation reinzugehen und nicht irgendwie den Markt zu timen und sagen, ja, ich baue die auf und dann gehe ich mal nach 2% rein. Also das ist meine Einstellung. Ich kann gut verstehen, wenn man sagt, ich mache einfach einen monatlichen Sparplan, komme, was wolle, und wenn Crash kommt, dann kaufe ich ja sowieso billiger per Sparplan, aber ich will in so einem Crash einfach so viel Geld noch übrig haben, dass ich wirklich richtig mit vollen Händen zugreifen kann. Also das ist meine Einstellung dafür, aber die Frage ist sehr, sehr gut und sehr durchdacht. Ich gebe es jetzt mal an euch weiter.
Bitte, Timo.
Ich bin tendenziell in deinem Camp, nur nicht bei der Maßgabe, hey, jetzt erstmal auf den Crash warten. Also ich glaube, ich habe auch meine ETF-Sparpläne, aber ich fütter auch mein Verrechnungskonto, ist das ein Tagesgeld? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ist ein Wertpapierverrechnungskonto. Und da fließt auch Geld mit drauf. Aber auch für die Maßgabe, und das ist Market Timing letztendlich, also zum Beispiel meine Einstellung ist, ja, wir werden noch eine Korrektur sehen, zum Beispiel jetzt im Nasdaq 100, da habe ich ja, glaube ich, im letzten Jahr schon gesagt, also das müsste wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn ich in diesem Jahr meine Nasdaq 100 Position nicht noch weiter aufstocke. Oder jetzt zum Beispiel die Freeport McMoRan, über die wir in der letzten Woche gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob da eine Korrektur kommt oder ob das Ding dann einfach bis $100 durchmarschiert. I don't know. Aber für das Szenario, dass sie vielleicht wirklich auf meine, was habe ich gesagt, $40.50 oder so oder $43.50, dass sie wirklich da nochmal hinläuft, da möchte ich dann, und das ist dann auch mein Plan und den führe ich dann auch genauso aus, also da habe ich Kursalarme und so weiter mir eingestellt mit einem Reminder, mit der Positionsgröße und so und da möchte ich dann halt dafür gewappnet sein. Und ja, kann man kritisieren, also ich bin ja, also Julias Einstellung, Time in the market beats timing, ist, glaube ich, hundertprozentig richtig. Und trotzdem betreibe ich es so ein bisschen, aber ich beschäftige mich auch jeden Tag damit. Und ich bin mir der Opportunitätskosten auch bewusst und des Risikos, dass ich halt vielleicht auch gar nicht mehr da in irgendwas vernünftig, zu einem vernünftigen Preis reinkomme. Und das muss man gegeneinander abwägen und das habe ich für mich getan. Und das ist eine komplett persönliche, individuelle Einstellung. Und insofern gibt es da kein Schwarz oder Weiß, 1 oder 0, sondern das muss man für sich irgendwie entscheiden, wenn man diese Abwägung letztendlich getroffen hat. Und jeder, der sagt, ich habe 500 Euro, die ich jeden Monat weglegen kann und die laufen jetzt einfach in meine ETF-Sparpläne, in meine Aktiensparpläne, in irgendwas rein, Bitcoin, super, machen.
Zwei Disziplinen, zwei Regelwerke. Die allermeisten, die nur langfristig investieren, sei es in ETF, oder Einzelaktien automatisiert oder wie auch immer. Die brauchen meines Erachtens keine Cash-Reserve. Die können vielleicht versuchen, denn es ist nun mal so, dass man spürt einen Crash. Da brauchen wir gar nicht über eine Definition unterhalten. Es geht sehr schnell, es geht meist mehr als 25%. Das ist dann ein Crash. Und wenn möglich, dann vielleicht irgendwo noch einen Euro locker machen und dann so eine Situation nutzen, einfach weil es die sicherste Strategie, zumindest mal bisher überhaupt am Aktienmarkt ist, in solchen Phasen dann zu kaufen. Dafür würde ich aber keine Cash-Reserve halten, denn theoretisch kann ein Jahrzehnt vergehen, bis so ein Ereignis stattfindet. Also langfristig kann mit dem Betrag, den man sich da rausgesucht hat, vielleicht 10% des Einkommens, ist so eine Faustregel, langfristig braucht keine Cash-Reserve, aus meiner Sicht. In der aktiven Anlage habe ich zwangsläufig Cash-Reserven. Ich habe jetzt zum Beispiel in einigen Märkten, in einigen Positionen Teilgewinne realisiert, weil sie ganz gut gelaufen sind. Und dann entsteht zwangsläufig eine Cash-Reserve, weil ich jetzt warten möchte, bis sich für mich bessere Einstiegsgelegenheiten ergeben. Das ist dann eben aber auch die klare Abgrenzung. Das ist für mich auch ein eigenes Depot, ein aktiv geführtes Depot. Und letztlich ist ja eine Freeport-Position, die du noch aufstocken möchtest, die du aber gegebenenfalls bei $100 auch wieder verkaufen möchtest, ist ja auch eine aktive Position. Dafür darf man Cash-Reserve haben. Es geht ja auch gar nicht ohne. Man muss ja da handlungsfähig sein. Es kann natürlich irgendwann, jedes Konto ist hinsichtlich des Kapitals leider Gottes begrenzt. Du kannst natürlich theoretisch mit all deinen Positionen dann voll investiert sein, weil einfach die Chancen sich gerade häufen und dann wird bei Teilverkäufen wieder Cash entstehen. Also das ist in der Situation und weshalb bei mir persönlich das noch eine relativ große Rolle spielt ist, weil ich momentan für eine Cash-Position Geld bekomme, also kann ich ein Tagesgeld, ETF oder was auch immer. Das heißt, das mache ich auch derzeit im aktiven Portfolio. Das hat 15 Jahre lang keine Rolle gespielt, weil es einfach nirgendwo was gab. Von daher hat das Geld dann einfach nur rumgelegen. Und dann gibt es eben Geld, was ich brauche. Und das ist sicherlich bei Selbstständigen häufig der größte Teil. Ich weiß, ich muss Steuern zahlen. Ich kann in etwa sagen, wie viel das sein wird. Und damit kann ich natürlich weder am Markt spekulieren, noch das langfristig anlegen. Deswegen suche ich mir da die beste Laufzeit raus. Momentan ist, wenn man so will, mein Steuergeld in dreimonatigen Laufzeiten drin, weil ich bin einigermaßen noch flexibel. Aber wie gesagt, kurzfristige Laufzeiten geben derzeit mehr als langfristige, immer noch inverse Zinskurve. Aber das Geld ist ja gar nicht für die Spekulation vorgesehen. Und das ist, wäre natürlich auch Geld, wenn ich wüsste, ich möchte nächstes Jahr ein Haus kaufen, ich muss mein Dach machen oder. Das gehört alles nicht an den Aktienmarkt. Von daher, genau, so würde ich das dreiteilen.
Da hast du noch eine gute Unterscheidung reingebracht, vor allem zwischen kurzfristig, wenn ich als Trader unterwegs bin, oder langfristig natürlich. Und vor allem, hast du auch einen guten Punkt gemacht, man muss natürlich wissen, was man mit seinem Cash macht. Das war 15 Jahre lang egal. Jetzt habe ich Optionen und kann zum Beispiel auch in Staatsanleihen, ETFs reingehen, die mir eine gute Verzinsung geben, die dann im Fall der Fälle nach oben schießen, eine Art Puffer reingeben in ein Depot, kann man ja auch mögen, und dann das Geld wieder freimachen. Also Timo, du hast gesagt, es gibt viele Wege führen nach Rom. Das ist eine individuelle Entscheidung. Es gibt jetzt kein per se richtig oder falsch. Vielleicht falsch wäre, wenn ich sage, ich habe 90% Cash Reserve, weil ich per se Angst habe. Also man muss schon mal den Fuß ins kalte Wasser geben und in Aktien investieren. Aber ob ich dann sage, ich investiere jeden Monat einfach Vollgas rein und brauche keine Cash Reserve, oder ich habe einen kleinen Teil, also 8% sind ja überschaubar, noch als zusätzliches Cash. Oder ich muss sagen, als ich angefangen habe mit Sparplänen, und mal als Beispiel, wenn ich da 300 € im Monat zum Broker überwiesen habe, dann habe ich 330 € überwiesen, also immer 10% der Sparrate. Und dann die 30 € als Cash Reserve geparkt für den Fall, dass es einfach mal richtig irgendwo klappert bei dem einen oder anderen ETF oder im Gesamtmarkt. Also das ist auch eine Strategie. Aber wichtig ist eigentlich fürs Ganze, dass man was macht, und wer will, wer sagt, ich warte auch mal auf einen Crash, ich bin der Schnäppchenjäger so wie ich, nehme ich mich nicht aus, und warte auch mal 5, 6, 7 Jahre, wo sich das Geld verzinst, kann man machen. Man kann aber auch sagen, hey, ich investiere die Sparrate jeden Monat voll rein. Da wird man auch nichts falsch machen. Also hinten raus kann man dann zählen, aber jeder wird damit auf jeden Fall gutes Geld verdient haben.
Der Gedanke, der sich da ja noch oft anschließt, ist, und das ist eine Frage, die ich auch schon relativ häufig gestellt bekommen habe, okay, ich brauche das Geld nicht jetzt für die Steuer, ich brauche es auch nicht nächstes Jahr, ich brauche es wahrscheinlich so in 4 Jahren. Dann muss ich vielleicht irgendwie eine Restsumme vom Kredit abbezahlen und so weiter. Und wenn ich mir den Aktienmarkt so anschaue, dann kann ich doch für 4 Jahre kann ich doch in ETF-Sparpläne reingehen. Und da sage ich, selbst wenn es 6 oder 7 Jahre wären, bei 15 Jahren würde ich sagen, safe, die Wahrscheinlichkeit, dass du damit Geld verlierst, es muss dann noch nicht hochrentabel gewesen sein, aber bei 15 Jahren betrug es null. Aber so sehr ich den Aktienmarkt auch schätze, selbst wenn ich wüsste, ich brauche es in 5 Jahren und ich brauche die Summe auch und ich habe keinen Plan B dafür, es gehört dann nicht in den Aktienmarkt. Und das ist, also schließt sich dann oft noch so an, ja, aber ich habe ja noch 2 oder 2,5 Jahre Zeit. Das ist dann einfach kein Aktienkapital. Es sei denn, man sagt, naja, gut, wenn es mit Pech an dem Tag 20% weniger wert ist, dann kann ich das ausgleichen. Aber sonst gehört es da nicht rein, so sehr es auch schmerzt, manchmal dann zuzuschauen, wie die Märkte steigen, und man hat da seine Cashquote wahrscheinlich schlechter verzinst.
Es gehört auf 5 Jahre, Lars, nicht in den Aktienmarkt, es gehört bei Krypto rein, weil dann verdoppelt sich.
Solana.
Solana.
Hallo? Solana. Ripple, Bitcoin, Dogecoin. Ein schönes Dogecoin, ja. Portfolio auf 5 Jahre, und danach kannst du den
Kredit. Ja, jetzt wird es unsachlich. Erst haben wir noch über einen hervorragenden Coin gesprochen, und dann kommt hier der ganze Mist hinterher. Das wollen wir mal nicht in einen. Ich möchte hier intervenieren.
Dann nächstes Thema.
Yep. Hilfe, uns gehen die Aktien aus.
Ja.
Sebastian.
Interessantes Thema. Also ich wollte es auch mal rein informatorisch mitbringen, weil ich es diese Woche gesehen hatte in einem interessanten Newsletter. Geht um einen Chart oder eine Analyse der Financial Times. Und wir hatten ja hier im Podcast, auch in Hörerfragen oder hier als Thema immer wieder, wie bewerte ich Aktien? Was ist eine Aktie wert? Was ist der innere Wert? Und wie komme ich auf den inneren Wert? Wir hatten den, ich glaube, Lars, du hast gesagt, Schmiedlin hieß er, der ein hervorragendes Buch auch geschrieben hatte zur Unternehmensbewertung. Also sehr, sehr tiefgehend. Ich selbst habe International Finance studiert in Deutschland und in den USA. Also auch, wo du nur lernst, wie du Unternehmen bewertest und wie du damit umgehst. Und das wirklich Spannende ist, die Financial Times kam jetzt mit einer Auswertung um die Ecke, die ich irgendwie spannend fand, weil sie mal alles ein bisschen so konterkariert. Denn die Financial Times hat mal ausgewertet in den letzten, ich guck mal rein, 25 Jahren, wie die Versorgung mit Aktien unterm Strich im MSCI World All Country World Index ist. Und das Spannende ist, dass ja normalerweise pro Jahr die Unternehmen Kapitalerhöhungen durchführen, das heißt, es gibt neue Aktien, oder das Unternehmen IPO machen, wo das Unternehmen in diesen MSCI World Index reinkommt, gibt es auch neue Aktien. Und dann gibt es natürlich auch entsprechend wieder Unternehmen, die pleite gehen, oder Unternehmen, die Aktien zurückkaufen. Aber unterm Strich, fast die meiste Zeit in diesen letzten 25 Jahren, hatten wir netto mehr neue Aktien als davor. Und jetzt haben wir den Trend in diesem Jahr extrem stark. Da haben wir den stärksten Rückgang an neuen Aktien seit 25 Jahren. Aber auch schon im letzten Jahr hatten wir einen leichten Rückgang an Aktien. Das heißt, es kommen immer weniger Kapitalerhöhungen, wir haben immer weniger IPOs und wir haben gleichzeitig aber einen extremen Rückkaufwahn der Unternehmen, was die Aktienmenge verringert. Und das wollte ich jetzt einfach mal so als illustre Beobachtung mit reinbringen, dass man sich natürlich einen Riesenfass kann man aufmachen mit Studium und Büchern und allem und Aktien bewerten. Man kann aber auch sagen, wenn wir jetzt in eine Ära noch reinkommen, wo wir auch, ist Lars, glaube ich, auch so eher in meinem Boot, höhere Inflationsraten erwarten müssen als früher, wo wir nur fallende Raten hatten. Wo mehr Leute auf die Idee kommen, in Sachwerte, allen voran Aktien zu investieren, weil es nichts kostet, weil es ETFs gibt, weil es für jeden zugänglich ist. Und einfach nur aufgrund Angebot und Nachfrage das dazu führt, dass Aktienpreise steigen, weil es einfach immer weniger Aktien davon gibt. Und das mal als so außerhalb der Box gedachter, auch preistreibender Faktor für Aktien, was man vielleicht sogar nicht auf dem Schirm hat, wenn man natürlich immer sagt, ja, Finanzmarkt, dann müssen wir das ganz große Fass aufmachen, dann müssen wir mit DCF-Modellen arbeiten und was auch immer, ist auch alles richtig. Aber dass uns einfach so langsam die Aktien möglicherweise ausgehen, das ist was ich so noch nicht gesehen habe oder gelesen, aber irgendwie kurios finde. Also ich werf's euch mal zu, aber ich fand es eine spannende Beobachtung.
Ja, ich habe gegrinst in deinen Ausführungen, weil den Schlenker, den du hinten raus gemacht hast sozusagen, dass das ja nochmal ein Faktor ist, der dazu führt, dass die Anlageklasse Aktien noch interessanter wird, weil du ja aufgrund dieses Umstands da möglicherweise davon ausgehen kannst, dass die Anlageklasse noch rentabler wird. Ich war eher so in dem Camp gedanklich, worauf will er jetzt hinaus? Möglicherweise, dass halt die Geschäftsmodelle, bedingt vielleicht auch durch die Nullzinsphase, ne, da sind wir schon wieder beim Themenkomplex Nummer 2, durch die Nullzinsphase, dass da halt immer unrentablere, schlechtere Geschäftsmodelle entstanden sind. Das heißt, dass möglicherweise auch die IPOs gar nicht so klasse sind, die jetzt alle an die Börse strömen oder zukünftig eventuell strömen. So, Stichwort Reddit würde ich jetzt einfach mal hier mit reinwerfen. Da war ich eher so gedanklich, deswegen hatte ich nur gegrinst. Aber ich gebe einfach mal das Wort weiter an Lars.
Wobei Reddit, Scott Galloway sagt, das ist die Chance schlechthin und ganz viele andere, in dem Camp sind wir vielleicht auch eher, fragen sich, wie verdienen die Geld. Aber Reddit haben wir vielleicht als extra.
Galloway ist aber auch so.
Wolltest du dem Scott Galloway was sagen?
Ein Meister der Aufmerksamkeitsökonomie, aber also ich, eher der schrillen Thesen, oder? Manchmal, finde ich.
Ich finde ihn manchmal sehr reflektierend und sehr offen, was er so mit auch von Privaten teilt und auch über seine eigenen Höhen, aber auch Tiefen. Aber ich höre schon, dann wirst du wahrscheinlich nicht zur OMR anreisen. Ich glaube, er ist da wieder ein Keynote-Speaker. Was sicherlich das Ergebnis ist dieser Nullzinsphase, die ganz lange den Markt dominiert hat, ist, dass die Unternehmen, die an die Börse gehen, nicht mehr den gleichen Charakter haben wie vielleicht davor. Normalerweise wünschst du dir ja, dass sie in einer Phase an die Börse kommen, dass du sagst, okay, das ist auch noch ein bisschen Wagniskapital. Ich gehe hier mit rein, weil ich glaube, das Geschäft kann sich entwickeln. Und was jetzt zuletzt, Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, aber was in den letzten Jahren und auch jetzt zuletzt an die Börse gegangen ist, war ganz häufig, dass du sagst, okay, hier ist einfach ein Cash-out. Also jetzt wollen einfach die Gründer, die Aktionäre, die Fonds, die hier mit drin waren, die wollen einfach jetzt ein bisschen Kohle sehen. Also sehr late stage, wenn man so will. Und das hinterlässt natürlich dann hin und wieder eine ganze Reihe von Unternehmen. Das war insbesondere 21 der Fall, wo du sagst, ja, das ist hopp oder top, aber bewertet, als ob du dir das perfekte Wachstumsmodell hättest. Und vielleicht ist ja eine Phase, in der die Zinspolitik ein bisschen aktiver ist, sogar geeignet, um diese Problematik, die Sebastian da mitgebracht hat, sogar ein bisschen abzudämpfen. Denn wenn du nicht mehr so leicht Geld bekommst und das Geld fließt immer noch überhaupt nicht, der Kreditmarkt für junge Unternehmen ist unheimlich eng, unheimlich schwer zugänglich, in VC-Fonds, ein Zehntel dessen, was noch vor 2 Jahren da reingeflossen ist, fließt da aktuell rein. Es ist einfach derzeit ganz, ganz schwierig. Da kannst du mal ein Jahr warten und sie warten alle darauf, dass das Geld wieder billiger wird. Aber wenn nicht, dann wird vielleicht auch die Börse wieder ein Platz, wo man sagt, okay, also wir sind gerade ein Unternehmen, wir haben hier eine Chance, aber So, und das könnte ja ganz interessant sein, weil der Börsengang am Ende des Tages auch Geld in die Kassen spült. Und für uns wäre es interessanter, weil wir nicht bei jedem IPO sagen müssen, Vorsicht, billig ist das Ding gerade nicht bewertet. Da kommt ja jeder rein und du brauchst eine Menge Fantasie. Also klar, Jonas war vielleicht so eine kleine Ausnahme. Die sind ja auch, sind übrigens meine Regel, dass Aktien, die dann ihren IPO-Preis von unten nach oben wieder übersteigen, hat wieder wunderbar funktioniert bei Jonas. Also ich hoffe, dass es ein bisschen diverser wieder wird am Aktienmarkt. Denn zuletzt war, konntest du eigentlich pauschal sagen, beim IPO, ich glaube, haben wir hier über Douglas gesprochen?
Hatten wir.
Ja. Vom ersten Tag an Rohrkrepierer. Also so mit so viel Anlauf und so klar erkennbar. Und das ist natürlich auch nicht so toll für die Börsenkultur und ehrlicherweise auch nicht für uns, die wir ja auch manchmal sagen, wir wollen, wie furchtbares Wort, wie so Trüffelschweine mal gucken, was findet sich denn da? Da lässt sich echt wenig finden. Im Bereich Storytelling war wenig los an der Börse.
Ich bin mal gespannt, wenn so Trade Republic und Scalable und so weiter an die Börse gehen. Da haben wir dann aber was zu erzählen. Da
haben wir auf jeden Fall was auszuwerten hier. Aber wenn wir mal die Klammer setzen, vielleicht steigt ja die Aktienversorgung wieder, wenn die Unternehmen einfach früh an die Börse gehen müssen. Aber für den Moment ist es ein Außenseiter-Preistreiber, der nicht so auf dem Schirm ist. Ja, Timo, sprich.
Ich glaube, der wird sogar größer. Ich glaube, also wir haben eine inflationäre Phase, wir haben eine höhere Inflation als definitiv in den 10er Jahren, wir haben höhere Zinsen und wir haben eine wirklich extrem schnelllebige Zeit, in der sehr, sehr viel passiert. Und eigentlich ist das schlecht, diese Gemengelage für Investitionen, weil wenn du Investitionen machst in einem Unternehmen, das willst du ja eigentlich gut prognostizieren und ausrechnen können und du willst nicht allzu viel Geld versenken. Also du hast einen großen Need, eine große Not eigentlich zu investieren und gleichzeitig diese enorme Unsicherheit, die meines Erachtens viel, viel größer war als beispielsweise in den 90ern oder vielleicht sogar in den Nullerjahren. Und ich glaube, dass das dazu führen wird, dass auch viele Unternehmen immer mehr Aktienrückkäufe höchstwahrscheinlich für sich als probates Mittel einsetzen, um ihre Aktionäre bei Laune zu halten und nicht zu versuchen, der First Mover in irgendwelchen technologischen Dingen zu sein, wo es dann vielleicht am Ende des Tages auch nicht klappt.
Ja, du siehst das aber natürlich im Nebenwertemarkt brutal. Da sind wirklich viele, viele Unternehmen, die solide dastehen, die aber vielleicht nicht so viel mit AI machen und deren Kurse, daraus entsteht, glaube ich, für uns, wenn das so weitergeht, eine noch größere Chance, dass diese Nebenwerte einfach nicht mehr beachtet werden. Und dann Unternehmen, die nie auf die Idee gekommen werden, fangen dann an mit Aktienrückkäufen, weil sie sagen, irgendwie müssen wir dem Markt doch signalisieren, dass unsere Aktie hier nicht zu teuer ist. Und für dich als Unternehmen ist es nicht ein Vorteil. Wenn die Aktie immer weiter fällt, ist es für neue Investoren schwierig. Kapitalerhöhungen kannst du nicht machen. Und deswegen Small Caps. Wir werden irgendwann garantiert hier Folgen machen und sagen, wisst ihr was? Was da in den Small Caps abgegangen ist, das war doch so vorhersehbar. Aber im Moment ist es überhaupt noch nicht der Fall. Also
aber wenn du auf die Small-Cap-ETFs mal guckst, so die weltweit Anlegenden, die befreien sich zumindest von ihren früheren Problemen so langsam, also was den Kurs angeht, so langsam.
Ne? Wenn du US, also genau. Ich glaube, deutsche Small-Cap-ETFs gibt schon gar nicht mehr, weil jemand sagt, wenn ich die will ich ja eh schon nicht mehr haben. Und es gibt da echt ein paar ganz interessante. Aber gut, kein neues Themenfeld. Wir haben eh schon immer viel auf der Uhr.
Müssen wir mal einen Nebenwertespezialisten einladen.
Genau. Ja, das wäre doch mal eine Idee, ja. Das machen wir.
Oder wir schließen jetzt einfach die Frage an, ist das der Markt, der die täglichen Kaufsignale sendet?
Nee, ehrlich, ich habe mir ja überlegt, ich meine, ich bin sicherlich kein Meister der Clickbait, aber ich weiß schon, was man lieber hören will und ich wusste nicht, wie ich Hongkong umschreiben soll. Denn wenn ich Hongkong mache, dann machen die Leute ja vorher schon aus. Hongkong, China, hallo, wen interessiert das denn?
Hongkong.
Aber China... Und tschüss. Und tschüss. Danke für die letzten 54 Minuten. Also, ich bin in den Markt teilweise investiert. Ich kann die Unternehmen einfach nicht nennen, weil das sofort wie eine Kaufempfehlung aussieht. Aber es gibt viele Unternehmen in Hongkong. Und Hongkong ist natürlich auch China, aber Festland China ist immer noch ganz, ganz schwierig. In Hongkong ist die Lage sicherlich, was man so vor Ort hört, so Expats gehen auch eher raus als rein. Aber es gibt wirklich viele interessante Unternehmen und unglaublich günstig teilweise. Und ich möchte einfach nur dazu aufrufen, für diejenigen, die Lust haben, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen, es lohnt sich mal durch seinen Screener Hongkong anzuschmeißen und einfach mal auf Unternehmen draufgehen, aufs Branchen, von Elektronik über klassische Industrieunternehmen, Tech-Unternehmen, Biotech-Unternehmen. Die sind einfach sehr günstig und viele von denen sind in den letzten Wochen, haben aber eine schöne Kursrallye hingelegt. Und das ist eigentlich, da ist nicht mehr dahinter, nicht kauft jetzt alle Hongkong-Aktien, aber ich wollte einfach teilen, weil ich das selten in der Ausprägung so gesehen habe. Jedes dritte Unternehmen, was ich mir da anschaue und ich vergleiche es dann, und das kann man ja relativ machen, es gibt auch freie, Yahoo Finance kann man sich Zahlen ansehen oder Market Screener oder wo auch immer, und man vergleicht das dann so ein bisschen mit Werten aus den USA, dann fragt man sich, das ist ja wahnsinnig günstig. Wenn alles wahnsinnig günstig ist, ist es eigentlich auch kein gutes Zeichen, aber da sind zum Teil Marktführer dabei und deswegen mein Aufruf, schaut euch wirklich mal Hongkong an, denn den Markt finde ich hochspannend.
Kann ich so unterschreiben. Ich ergänze noch, Lars, du hast es bestimmt so gemeint, aber ich sage nur, wenn du natürlich einen Vergleich mit USA ziehst, musst du natürlich immer von den Bewertungen noch einen politischen Risikoabschlag nehmen, Liquiditätsabschlag. China, also
ganz klar.
Aber ich hatte auch die Wahl zwischen Hongkong und China. Ich bin ja weiterhin in China in A-Aktien über ein ETF investiert. Mir ging es aufgrund des ausgebombteren Charakters in China sogar noch schnäppchenmäßiger voran. Und aktuell siehst du auch, dass die großen Investoren, hatte ich jetzt auf Bloomberg erst diese Woche gelesen, so langsam auch in chinesische A-Aktien reingehen, weil ihnen einfach Indien zu teuer wird. Aber egal, ob man jetzt die Wahl hat, das ist jetzt auch wieder persönliche Entscheidung, ob man direkt in China reingeht, in die A-Aktien oder in Hongkong, unglaublich ausgebombte Märkte, von denen keiner was wissen will und bei denen jeder sofort abwinkt. Und das ist das, wo mich auch als taktischen Investor, das würde ich jetzt nicht in langfristiges Depot irgendwie reinkaufen, Hongkong-ETF, aber taktisch gesehen, 1, 2, 3 Jahre, da wird 100% was zu holen sein. Also da, wenn die Stimmung so super schlecht ist, dann ruft es oder schreit schon fast danach, dass da noch was geht. Und wie Lars sagt, man kann super günstig sich gerade einkaufen. Unglaubliche Dividendenrenditen teilweise, die da entstehen. Aber natürlich alles, es ist China, es kann auch schief gehen, es kann auch eine Regulierung kommen, es kann irgendwas passieren. Das muss man halt dann einfach über die entsprechende Gewichtung im Depot steuern.
Mhm. Cool. Also ich habe mir den Markt nicht angeschaut. Ich kann nichts Valides dazu sagen, aber wahrscheinlich habt ihr recht. Das ist wieder so ein, warte mal, ich kann jetzt machen.
Hab ich Gedanken. Wie bei Physical 100 meinst du, ne? Ja. Habe ich nicht zu Ende geguckt bisher. Weil mich das nervt, wenn man nicht durchgucken kann. Aber das ist ein anderes Thema.
Gehen wir rüber zu Adobe. Habe ich mitgebracht und ich werfe nur mal in den Ring, dass die Year-to-Date 15% hinten sind und auch einiges vom Allzeithoch entfernt sind. Jetzt wollte ich mal das Ganze hier von euch eruiert wissen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich finde die Aktie jetzt ehrlicherweise, das kann ich schon mal vorweg sagen, ich finde die ziemlich interessant. Langfristig, kurzfristig kann ich mir vorstellen, dass da nochmal Druck drauf kommt. Und jetzt gebe ich aber an euch. Wer möchte?
Möchtest du, Lars?
Du kannst gerne anfangen.
Gut, also ich habe Adobe nicht im Depot. Ist halt, ich sehe auch bei Adobe so, ist ja ganz gut gelaufen letztes Jahr, aber ist dann abgestraft worden, meiner Meinung nach auch, weil sie halt Software machen, also eher KI und Software und jetzt nicht die Chip-Hersteller wie die anderen. Und du siehst halt bei Adobe, das nehme ich zumindest so wahr, wenn ich ab und zu Berichte lese, dass sie so die KI-Implementierung noch nicht richtig hingekriegt haben in ihre Software und deswegen die Anleger zum Teil enttäuscht sind. Also, aber Adobe ist natürlich auch als Platzhirsch irgendwo jemand, wo wir arbeiten damit, viele arbeiten damit. Also die haben ja so eine Art, ich nenne es mal Burggraben der Trägheit. Also wenn du einmal Adobe hast und im Adobe-Universum bist mit all deinen Abos und das Zeug funktioniert, dann gibt es zwar Anbieter, die drumherum sind und irgendwas besser können, aber du wechselst halt nicht, weil du schon bei Adobe bist und noch ein Abo und noch ein Ding und du hast alles eingerichtet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da KI-mäßig was vorangeht. Aber ich habe jetzt die Aktie so am Rande meiner Watchlist, aber bin jetzt da nicht tiefer drin. Muss aber sagen, Morningstar hatte erst vor kurzem eine Analyse veröffentlicht, dass sie den fairen Wert deutlich über $600 sehen. Also so gut 25% Aufwärtspotenzial. Also ist zumindest ein Wert, den man mal auf die Watchlist legen kann.
Disclaimer, ich möchte niemanden dazu auffordern, irgendwie an der Börse tätig zu werden, schon gar nicht in irgendwelchen Derivaten. Aber das ist jetzt Zufall, wir haben uns gar nicht abgesprochen, wie wir das selten bei den Themen nicht machen. Bei Adobe könnte ich mir, ich weiß es nicht, ich habe viel gehört, AI könnte für laufen, könnte also gut sein. Und ich habe aber auch mindestens ebenso viel gehört, AI sorgt letztlich dafür, dass du das Adobe-Produkt so nicht mehr brauchst. Ich glaube, im Backend, also wenn wir, ich nehme mal an, die meisten unserer Videos werden derzeit auch noch mit Produkten von Adobe geschnitten. Und dieses Abo-System war schon in der Vergangenheit ganz erfolgreich. Ich sehe sie jetzt rein unter technischen Aspekten. Und hier sind sie jetzt gerade auf einem super spannenden Niveau. Das heißt also, wenn ich es als Trader betrachten würde, dann würde ich sagen, warte mal einen positiven Tag ab, wie es so schön heißt. Man muss nicht der erste Käufer sein, einfach eine Kursreaktion, denn sie waren wirklich relativ schwach. Und sie sollten bestenfalls, während wir das aufnehmen, handelt die Aktie bei ja rund 480 US-Dollar. Ne? Also sollten bestenfalls nicht unter 440 Dollar fallen. Ich könnte mir aber von diesem Niveau aus durchaus einen Rebound vorstellen in Richtung 540 bis 560 US-Dollar. Ich weiß noch nicht, deswegen habe ich den Disclaimer am Anfang gesetzt. Es kann sein, dass ich da was mache, aber wenn, dann mit einem Derivat. Und das ist, wie gesagt, nicht für jeden was. Fundamental habe ich zu dem Unternehmen keine ausgeprägte Meinung.
Hast du bei Nike eigentlich was gemacht? Ich kram ja hier immer Aktien raus, die dann irgendwie offenbar in dein Beuteschema passen.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass du... bei Nike habe ich nichts gemacht. Nee? Hätte ich machen sollen, gucke ich mal drauf.
Nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut, aber ich habe auch nichts gemacht. Also wenn, dann überlege ich halt so eine mittelfristige Position im Core-Portfolio.
Ja, sieht aber die Gegenreaktion ist ganz schlecht. Also hat exakt auf dem Kurs funktioniert. Ein bisschen zur Oberseite abgeprallt. Also man könnte jetzt echt einen sehr, sehr engen Stop setzen. Hello and welcome to the Trading Podcast 2024. Also ich sag mal, mit Stop unter dem letzten Tief ist der Kurs schon ganz attraktiv. Und tief. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Nicht, dass ich hier irgendeinen Quatsch erzähle, aber ich bin gerade mal durchgegangen. Nee, habe nichts gemacht.
Gehen wir mal. Hast du deinem Banker bei JP Morgan geschrieben, ob du irgendwas gemacht hast?
Jamie Dimon hat ihn abgeraten.
Der muss in der Live-Standleitung bei mir sein, weißt du? Ab achtstellig bleibt der einfach am Apparat. Egal, ob du da ransprichst oder nicht.
Was war es für Eurex Knotenpunkt? Da saßen immer alle, Gibraltar und so. Da ging es ab.
Ja, genau. Nee, ich habe PayPal habe ich extra gemacht, habe ich aber, glaube ich, auch gesagt, damit ich im Video sagen kann, ja, Freunde, wenn PayPal sich erholt, bin ich auch mit dabei. Aber ist keine Empfehlung, ich bin da schon ein bisschen im Plus. Also so, bevor wir jetzt gleich mein Depot hier durchgehen. Roast mein Depot.
Tja, jetzt, ja. Hast du mein Dienstagsvideo verraten?
Oh, sorry.
Ups.
Aber es gibt ja mehr als ein Depot.
Richtig. Genau. Also zu PayPal kommt was, wen das interessiert.
Pal.
Nächsten Dienstag. Paul. Bezahle Paul.
Hey, ja, das wäre
PayPal. PayPal. Jetzt kommen wir nochmal zurück ganz kurz zu Adobe. Also weg von der kurzfristigen Sichtweise und mal so ein bisschen auf das Fundamentale. Also, es handelt sich bei Adobe um ein Unternehmen, was eine Bruttomarge von 90% verdient. Das ist wirklich wow. Die haben eine Nettomarge von 27%. Ja, potenzieller KI-Gewinner, nicht entschieden. Also, hat Lars eben ausgeführt, Sebastian im Wesentlichen auch. Sebastian hat aber auch ausgeführt, dass sie also einen massiven Burggraben haben, eigentlich so etwas wie so ein quasi Monopolist sind. Das Cloud-Geschäft sorgt für Recurring Revenues und wird ja auch ganz gut angenommen. Die Wachstumsraten beim Umsatz, ich glaube, da hatten sie jetzt eine Periode, die in den letzten 5, 6, 7 Jahren wirklich unfassbar gut waren. Das war höchstwahrscheinlich eine Sonderkonjunktur. Also die Prognosen jetzt für die 20er Jahre sind da ein bisschen gemäßigter. Dafür ist aber das Gewinnwachstum sehr gut. Und ich finde, dass es sich lohnen würde, den Wert definitiv auf die Watchlist zu legen, wenn man sich für diese Art von Geschäftsmodell interessiert. Und das ist letztendlich mein Fazit. ich selbst bin
aber übrigens, auf die Watchlist legen ist eigentlich auch so eine Floskel.
Auf die Watchlist legen.
Wo kauft man sie denn dann? Ja. Hm? Ich gucke sie mir weiter an. Verändert ja auch nichts in deinem Depot. Heißt das, du kaufst sie dann irgendwann oder willst du sie beobachten, während sie steigt? Was ist denn mit dir los?
Was stimmt mit dir nicht?
Ja, also, ja, pass auf, meine These ist, also in der Nasdaq 100 Korrektur kommt Adobe zusätzlich nochmal ein bisschen stärker unter Druck. Das ist meine These, keine Ahnung, ob es stimmt. Kommt die Aktie nochmal ein bisschen stärker unter Druck, möglicherweise kriegt man sie dann nochmal für 30, 40, 50 Dollar billiger. Und hey, why not? Und ansonsten, falls sie jetzt wirklich steigen sollte, dann, hey, es gibt so viele schöne Aktien. Hat hier Sebastian letzte Woche auch
schon gesagt. Also wenn der große Nasdaq-Crash kommt, dann kauft Marc Bautzus.
Nicht der Nasdaq-Crash, die Korrektur.
Okay, da haben wir auf jeden Fall noch viel zu reden hier.
Und ich würde sagen, Ziel gnadenlos verfehlt. So mittelmäßig unterdurchschnittlich war es heute, glaube ich, gar nicht.
Denke ich auch nicht.
Oder?
Das sollten wir vielleicht nicht selber beurteilen, um nicht völlig abgehoben dazustehen. Aber wir werden sehen. Schreibt es in die Kommentare rein.
Also wenn ich selber begeistert bin, dann kann das eigentlich gar nicht anders sein.
Wie zu Hause in der Beziehung. Du hast eigentlich ein gutes Gefühl dafür.
Ja?
Ich war
einfach, wenn ich selber begeistert bin, dann muss es den anderen auch so gehen. Genau.
Yes,
der Frau erst recht.
Ja. Danach kann nichts mehr kommen.
Und jetzt schnell rüber geswitcht zu Erichsen Geld und Gold. Team Gold gegen Team Bitcoin. Da hört ihr euch jetzt bitte nochmal Lars versus Sebastian an. Wirklich super Episode. Viel Spaß dabei. Und jetzt macht's gut. Schönen Tag.
Bis dann.
Bis dann.